Hockey, Freunde, und willkommen zu Ducks Fly Together, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, Freunde, es ist so wieder soweit, die neue NHL-Season steht in den Startlöchern. Trainingscamp Rooster wurde announced und wir gehen auch nochmal in die News rund um Mason McTavish kurz rein. Also lass uns gleich loslegen. Let's go! So, um den Start in dieser heutigen Episode locker flockig, sag ich mal, anzugehen. Gucken wir uns nochmal den Spielplan unserer Ducks an. Gucken wir ganz normal die Preseason einmal durch. Beginnen am 21. September. Das ist wirklich nicht mal allzu lange weg in Los Angeles. Denn wird nochmal getestet. Zu Hause gegen Utah, zu Hause gegen die Kings, dann wieder bei den Kings, zu Hause gegen San Jose in San Jose und dann zu Hause auswärts in San Jose. Und 4. Oktober beim letzten Test. Da werde ich auch live vor Ort sein. Tatsächlich bin ich kurz in LA und gönne mir natürlich das Spiel bei den Kings am 4. Oktober. Der letzte Test, bevor es am 9. Oktober offiziell losgeht in Seattle, in San Jose und der Home Opener am 14. Oktober bei den Penguins in Pittsburgh. Ja, und wo ich mir den Spielplan so einmal so durchgeguckt habe, ist mir aufgefallen, gibt einige coole Roadtrips. Natürlich kann man auch nach Anaheim fliegen, sich da Heimspiele angucken, wo die auch mal, wenn man mal so ein bisschen schaut, haben wir hier zum Beispiel eine Serie vom 1. Februar. Den haben wir den 3. Februar. Ah nee, dann ist ja noch, ah, das ist der Dings Break. Da habe ich mir einmal verguckt. Der Olympia Break. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist ja so Richtung Ende, Mitte, Ende der Saison, wenn man sich denkt, hey, ich wollte immer mal, Mitte, Ende sage ich schon, Mitte, Ende des Jahres natürlich, man möchte irgendwie gerne nach New York, kann ich empfehlen, war ich Anfang des Jahres auch, leider zu dem Zeitpunkt, wo keiner der Teams ein Heimspiel hatte, das muss man sich auch mal überlegen, das kann auch nicht sein, ich hatte das mit dem Hinflug ein bisschen vertüdelt, da war ich noch im Flieger, da haben die Canucks bei den Devils gespielt und das habe ich nicht geschafft, das hat mich mega geärgert. Aber was man auch machen kann, das habe ich auch gemacht, den Madison Square Garden einmal anschauen, richtig geile Tour, was die da anbieten, wirklich cool, also waren da in den Logen und alles, wirklich cool, kann ich echt nur empfehlen. Aber worauf ich hinaus will, war 13. Dezember bei den Devils, 15. bei den Rangers und davor noch, meine Reihenfolge nochmal vervollständigen, am 11. Dezember Islanders. Also hat man vom 11. bis zum 15. Dezember drei Spiele. Islanders, Devils, Rangers. Islanders ist in Brooklyn, da bin ich auch schon mal lang gegangen. Das ist, ja, roundabout von der Haltestation, wenn man da mit der Bahn rüberfährt nach Brooklyn. Oh, da gehst du 40 Minuten. Ich bin da auch einmal hingelatscht oder sogar ein bisschen länger. Ist aber ein cooles Viertel, also da kann man problemlos lang gehen. Da kann man, ist man in der Barclaycard Arena. Bei den Devils, Rangers ist ja mitten in Manhattan, also das ist wirklich traumhaft. Also auf einmal stehst du davor, hast gleich die Station, also eine U-Bahn-Station dran, also wirklich cool. Madison Square Garden kann ich nur empfehlen. Und dann ein bisschen weiter außerhalb nach New Jersey bei den Devils. Also das ist eine coole Tour, falls ihr mal plant, irgendwie nach New York und wie der einen Ducks sehen wollt, da kannst du auswärts drei Spiele sehen. Und siehst drei verschiedene Stadien gegen drei verschiedene Teams und dreimal die Ducks. Also der Roadtrip der Saison, beziehungsweise eigentlich immer. Außer du machst natürlich eine große Kanada-Tour, aber Kanada ist auch sehr weitläufig. Kannst natürlich dann auch um Boston rum was machen, aber wenn wir in Boston spielen, dann sind wir vorher in Nashville und nach Boston in Tampa Bay. Wird auch das ein bisschen schwierig zu managen, weil die Entfernungen, wenn man auf der Karte guckt, ja in Wirklichkeit ja doch anders sind. Ja, ein bisschen Hockey wurde natürlich auch schon gespielt bei unseren Ducks. Und zwar das Golden State Rookie Face-Off war an der Reihe. Es war immer wieder so weit. Und es war so semi-erfolgreich. Das kann man schon mal sagen. Kann natürlich jetzt die große Analyse da stattfinden lassen. Es sind sehr junge Spieler, auch wenn zum Beispiel ein Tim Walsh mit dabei war, der auch schon NHL-Erfahrung hat. Aber ein sehr umkämpftes, im wahrsten Sinne des Wortes, also sehr, sehr viele Fights beim ersten Spiel gegen die Sharks, wo wir mit 6 zu 3 verloren haben. Ja, die Jungs sind heiß, haben sich bestimmt im Gym und off-Ice, in-Ice auch vorbereitet. den Kampf um AHL-Plätze, den Kampf um NHL-Plätze für so viele junge Spieler und dass natürlich da die Gemüter mal überschlagen können, ist, glaube ich, normal gerade am Eishockey. Ja, was können wir darüber noch nehmen? Ja, Alexis Mathieu, Tim Walsh und Jäger Sidorov haben die Tore geschossen. Buttigieg und Michael McIver haben sich das im Tornetz geteilt. Und so verlieren wir denn in Irvine in der Five Point Arena, wo es immer stattfindet, das physische Battle, wie es hier schön im Bericht der DAX auch heißt, mit 6 zu 3. Ja, ist okay, ne? Ist bestimmt auch mal cool da zu sein, glaube ich, echt was Besonderes in einer etwas kleineren Eishalle, ganz junge Spieler mal zu beobachten. Bestimmt auch eine ganz coole Atmosphäre, was ich da so gesehen habe. Und dann war natürlich auch noch das Abschlussspiel oder das zweite Spiel oder auch das letzte Spiel, wie du es nennen willst, gegen die Kings. Die siehst du Rookie Face-Off Vorbereitung und auch jetzt spielst du in der Saison oft gegen die Kings und sowas auch diesmal. Und auch hier haben wir den Kürzeren gezogen, 4 zu 1 verloren. Ja, Tim Walsh wieder mit dem Bounceback, mit dem Tor, aber auch da verlieren wir. Ja, auch sehr physisches Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Könnt ihr gerne mal reingucken. Sind auch einige Clips bei den Ducks auf Twitter oder X, wie das jetzt heißt. Und so verlieren wir beide Spiele. Aber es war ja auch erst so der Startschuss der Vorbereitung. Es sind auch ganz coole Bilder hier entstanden, die die Ducks da auf Social Media oder auch auf der Homepage gepostet haben. Guckt da gerne mal rein. Ich würde dem Ganzen jetzt aber auch nicht den allzu hohen Stellenwert zuschreiben. Wie gesagt, es ist bestimmt mal ganz cool, dabei zu sein. Wenn man ein bisschen früher in Kalifornien mal sein sollte, geht da gerne vorbei, guckt euch den Park da an und guckt ein bisschen, ja, die Stars von morgen zu. Einige werden es bestimmt mal irgendwie schaffen. Vielleicht nicht bei uns direkt, aber vielleicht eine NHL-Karriere, ja, zu schaffen, zu erreichen. Und das war erstmal der große Startschuss. Denkst du ja traditionell das Fly Together Camp? Das ist kein Camp von dem Podcast, Freunde, sondern das ist das Fan Camp. Auch hier der Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie in Kalifornien, in Anaheim, Los Angeles Umgebung zu sein, geht dahin. Das Ganze findet am Great Park Ice statt. Sowohl das Fanfest, wo die Spieler sich echt cool Zeit nehmen für Gespräche, für Fotos, für Autogramme. Das findet morgen statt. Heute ist der 17.09. Da, und am 18. September um 10 Uhr Ortszeit. Great Park Ice und der Five Point Arena. Das Camp ist öffentlich und kostenlos. Ja, dann wird auch natürlich auch ein bisschen Eishockey gespielt. Das ist so der erste ja, Aufgalopp des Camps 2025 für die Saison 25-26. Ja, wir können das einmal gerne durchgehen. 18. Dezember wird Team Orange auf Bahn 3 sein. Team Black, also die ganze Rooster mit sehr vielen Leuten, ist natürlich in verschiedene Teams immer unterteilt. Trainieren da am Freitag Team Orange am Bahn 3 von 10 bis 10.30 Uhr und dann nochmal ab 10.35 Uhr in der Five Point Arena Team Black. 12 Uhr Bahn 3. Trainingsspiel ist danach. Team Orange gegen Team Black. 10.35 Uhr in der Five Point Arena. Und Samstag auch nochmal Team Orange. 10.35 Uhr Eisbahn 4 und um 12 Uhr Eisbahn 3 zum Spiel. Denn Team Schwarz trainiert um 10 Uhr in Bahn 3 und 10.35 Uhr Bahn 4. Trainingsspiel ist Team Orange wieder gegen Team Black. 10.35 Uhr Ring 4. Wer denn da so verrückt ist und sich das Ganze vor Ort anschauen möchte und wer genau wissen möchte, wer dabei ist, kann natürlich bei mir auf Social Media und bei anderen Creators rund um die DAX natürlich gerne vorbeischauen und sich den Roster oder die Kartenzusammenstellung für das diesjährige Trainingscamp mal anschauen. Ein Name mit einem Sternchen fällt natürlich gleich auf, das ist Mason McTavish, der 52-Punkte-Mann der letzten Saison, ist immer noch nicht ja, gesigned worden, hat immer noch nicht unterschrieben. Und man hört gar nicht so viel, man hört quasi gar nichts. Es gibt immer mal wieder leise Gerüchte, irgendwelche Trade-Szenarien. Habe ich ja auch mal eins gepostet, wo ich dann wieder einen Schreianfall kriegen würde, wenn wir das so eine Art machen würden. Ich will da gar nicht, ja, darauf eingehen, wer sich das da jetzt ausgedacht hat. Das war bestimmt eine Trade-Idee. Und wenn wir da jetzt jedes durchgehen, dann kann ich mir selber auch welche ausdenken. Ne? Aber Mace McTavish weiterhin nicht unterschrieben, wird hier aufgeführt. Könntest du natürlich im ersten Moment denken, ja geil, der ist ja hiermit aufgeführt. Ja, wo soll er sonst sein? Die Rechte sind immer noch bei uns. Er ist Restricted Free Agent. Das bedeutet, sein Rookie-Deal, die 3 Jahre sind ausgelaufen. Aber weil er noch so jung ist und aus seinem Entry-Level-Vertrag kommt, ist er Restricted Free Agent. Er ist nicht Unrestricted Free Agent, dass er sich frei ein Team auswählen kann. Die Rechte liegen bei uns. Er kann logischerweise nirgendwo anders unterschreiben, außer wir kriegen am Höhe des Geldes, des durchschnittlichen Gehaltes, den entsprechenden Picks. Das könnten bei einem sehr, sehr hohen Vertrag, was unwahrscheinlich ist, auch 2 First-Round-Picks sein. Das wird, denke ich mal, keiner bezahlen, weil du müsstest 2 First-Round-Picks sein und den neuen Vertrag. Am Ende des Tages gehe ich stark davon aus, dass man sich mit ihm einigen wird. Vielleicht den Average. Er wird, denke ich mal, keine 8 Jahre unterschreiben. Ich glaube, 2 oder 3. 3 halte ich für wahrscheinlich. Und wir kommen, denke ich mal, raus. 4. Wenn wir ganz verzweifelt sind, 5,5 pro Jahr. Also 5,5 Millionen. Ich denke, vielleicht sind wir kommen so bei 4,8 irgendwie raus. Das würde ich mir wünschen. Ich wünsche mir generell, dass so ein Spieler da bleibt. Das ist ein First-Round-Pick von uns, ist junger Spieler, hat letzte Saison 52 Punkte erzielt bei einem Team, was jetzt nicht überragend war, was besser war als das Jahr davor. Viel schlechter geht es auch kaum. Aber das muss das Ziel sein. Und ich habe es in der letzten Ausgabe schon gesagt, es macht keinen Sinn, für einen Chris Kreider zu traden, andere Spieler reinzuholen und dann andere Spieler gehen zu lassen. Zegras haben wir mehr oder weniger vom Hof gejagt. Also müssen wir weiter das Team konstant gut halten. Ja, Chris Kreider gerade angesprochen, logischerweise dabei. Sind sonst junge Spieler dabei. Jegor Sidorov ist dabei. Colson Petre, Mijatovic, Beckett Senneke logischerweise. Roger McQueen ist nicht dabei. Der konzentriert sich auf das College-Jahr. Das ist auch alles abgesprochen. Da muss sich auch keiner Sorgen machen. Neuzugang Michael Grallund ist dabei. Es sind eigentlich die dabei, von denen man es grundsätzlich erwartet. Sind ein paar junge Spieler dabei. Jeremy Pikaputuka, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der ja mit dem Fowler Trade noch mit dabei war, ja, der kann sich beweisen. Kam ja dann logischerweise von den St. Louis Blues. Steven Solberg ist dabei. Jeder, der die WM gesehen hat, weiß da auch Bescheid, dass der einen nächsten Schritt jetzt machen will, sich ja zumindest fürs AHL-Team empfehlen möchte und wenn es gut läuft, auch in der NHL Fuß fahren möchte. Wir gehen mit 6 Goalies ins Camp. Wir haben natürlich Franchise-Goalie Lukas Dostal, Kalle Klank, Butkiewicz, der auch, ja, wie gerade angesprochen, beim Golden State Face-Off dabei war. Willi Husso, der letzte Saison in der Saison von den Red Wings kam. Wir haben Peter Mrazek. Wir haben Thomas Suchanek. Die den Goalie-Raum Raum abschießen würden. Sonst sind das wirklich Spieler, von denen man das auch erwartet, dass die dabei sind. Und so gehen wir rein in eine hoffentlich erfolgreiche Saison, die, ja, wenn wir ein bisschen träumen, mit einer Playoff-Teilnahme endet. Aber bevor wir ins nächsten Abschnitt mit einem ganz guten Artikel, den ich hier gleich nochmal aufgreifen will, von der New York Times, das können wir nochmal halt einmal covern, atmen wir einmal kurz durch. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich fand den Artikel der New York Times, fand ich ganz interessant. 5 Fragen, die sich Anaheim im Trainingscamp stellen muss. Das Ganze einmal übersetzt, mir einmal durchgelesen und übersetzt das jetzt einmal für euch. Natürlich ist einmal die Frage, Joel Quenneville wird einer der ältesten, wenn nicht sogar der älteste Cheftrainer der Liga sein. Und hat mit 969 Siegen in der Regular Season nur Scotty Bowman über sich. Das müssen wir natürlich weiter ausbauen. Und wir drücken ihnen jeder Daumen. Wir haben in der letzten Episode schon ein bisschen so gesagt, dass wir ihnen jetzt einfach mal eine Chance geben. Jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es damals war, bei den Blackhawks. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung ist. Aber ich möchte hier einfach über Eishockey reden. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich verurteile natürlich solche Sachen, die da passiert sind, aufs Schärfste. Ja, nach 4 Jahren nach seinem Rücktritt bei den Panthers ist jetzt er bei uns Chefcoach. Hat natürlich letzt bei den Panthers was aufgebaut, wo sie jetzt noch, natürlich noch Früchte von tragen. Ist ein Coach mit einem klaren System. Ich bin gespannt, wie lange das dauert, das System umzusetzen. Ich hoffe nicht allzu lange, weil ich finde schon, auch wenn du 82 Spiele in einer NHL hast, du musst von vornherein dabei sein, weil ganz so viel im Laufe der Season ändert sich gar nicht mehr in der Tabelle. Also wenn du jetzt nach Spieltag 50 da irgendwie sagst, ja, ich habe noch 32 Spiele, das schaffe ich schon noch, den großen Turnaround. Klar gibt es das auch mal, aber so viel ändert sich gar nicht. Deswegen von vornherein gutes Hockeyspielen, erfolgreiches Hockeyspielen umso wichtiger. Und ich bin echt gespannt, wie unser neuer Chefcoach, unser neuer Headcoach das umsetzt. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, was ist mit McTavish? Andere Spieler, die in einer ähnlichen Situation waren, Trevor Zegras zum Beispiel, haben Zeit im Trainingscamp verpasst. Ne, man hört das natürlich größer in der NFL, wenn jemand mit seiner Vertragssituation unzufrieden ist, bleibt man dem Camp auch gerne mal fern. Ist natürlich spannend, wie Mason McTavish damit jetzt umgeht. Warum machen die das? In erster Linie natürlich, um Druck aufzubauen auf die Verantwortlichen. Das ist natürlich eine Business-Entscheidung auch irgendwo, ne? Man ist irgendwie auch ein Selbstständiger in dieser Welt, wo es natürlich auch um Geld geht. Das ist auch in Ordnung, ne? Wir müssen uns damit freimachen, das irgendwie zu verurteilen. Die müssen auch ihr Geld verdienen und wollen natürlich auch für ihre Leistung bezahlt werden. Das ist ja wie in anderen Jobs auch. Deswegen, ich kann das alles stückweise nachvollziehen. Natürlich müsste man das nicht ganz so extrem führen, aber ich gehe auch von aus, dass er erste Zeit im Camp verpassen wird. Jetzt müsste man sich auch mal überlegen, was ist denn, wenn er sagt, ja, ich trainiere trotzdem, werden wir bei den Jungs sein, dann verletzt er sich. Kann ja alles mal passieren im Training. Und dann sagt Anaheim, ja, du bist ja aber verletzt und jetzt geben wir dir nur noch ein Drittel von dem, was du eigentlich hättest bekommen können. Ja, das sind natürlich auch so Themenpunkte, wo ich natürlich auch die Spielerseite denkt, ja, ist natürlich auch mal ein Risiko dabei. Im Training kann auch mal was passieren. Und deshalb ist es noch so wichtiger, jetzt am besten die Tage so schnell wie möglich einen Deal einzutüten, damit er am Training teilnehmen kann, damit er von vornherein dabei ist. Wir haben einen neuen Coach, neues System kennenlernen, was gespielt wird. Und wir müssen so eine jungen Spieler einfach halten. Wir haben noch Cap Space, wir haben noch genug Cap Space. Und wenn wir, warum sollten wir sonst Spieler draften, hochdraften, wenn man die auch nicht langfristig halten möchte? Natürlich gibt es auch bald Vertragsverhandlungen mit Leo Carlsson. Ich gehe davon aus, das wird der Franchise-Player, halt Non-Goalie, und wird da früher oder später das C auch mal tragen. Aber aktuell haben wir Cap Space, der Cap steigt und steigt, steckt also erheblich, so wie wir es noch nicht kennengelernt haben in der NHL. Deswegen lass uns jetzt mit ihm einen Vertrag hinbekommen, der für beide Seiten in Ordnung ist. Wenn er eine Klausel haben will, dass er nicht getradet wird, können wir den auch geben. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wenn er sagt, er möchte keine Klausel, was ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann. Man will ja auch eine gewisse Sicherheit. Aber sonst viel Spielraum hast du ja im Vertrag nicht. Die sind ja nicht so wie beim Football, irgendwie nicht garantiert. Darum geht es ja nicht. So was kann ja nicht fallen. Wir sind alle ja voll garantiert, die Verträge. Und die Länge ist ein bestimmtes Thema. Ich glaube, McTavish will keinen langen Vertrag. Möchte jetzt ein bisschen mehr Kohle haben, was ja auch in Ordnung ist. Rookie Deal ist ja auch nicht so hoch. Dann möchte er jetzt, glaube ich, performen und dann nochmal einen größeren abschließen. Schlimm wäre es, Wenn ein Jahresdeal, so ein Proven Deal, er rastet komplett aus in die Saison, schießt alles kaputt und dann gibt es Teams, die ihn dann die 10 Millionen schon geben würden, ne? Der ist immer noch jung, denn. Also da sehe ich die Gefahr. Also 2 oder 3 Jahre sollten wir ihn schon binden. Hauptsache, wir binden ihn. Also das ist, müsste auf jeden Fall das Ziel überhaupt sein. Mason McTavish zu halten, alles andere macht in meinen Augen keinen Sinn. Dann war natürlich noch die spannende Frage, was machen wir mit Beckett Senneke, der eine überragende OHL-Season gespielt hat und jetzt natürlich darauf pocht, jetzt auch in der NHL-Spielzeit zu bekommen. Ja, vielleicht ist man da rückblickend, ja, nicht ganz optimal mit umgegangen. Man hätte ihn gleich in die NHL reinwerfen können. Jetzt scheint, wenn man sich das Depth-Chart anguckt, kaum Platz für ihn zu sein. Wenn wir sagen, ja, McTavish kriegt seinen Deal und du brauchst einen Senneke nicht in der vierten Reihe irgendwie parken, dann ist natürlich noch die Idee, ihn in einer AHL unterzubringen und ihn erstmal bis zu 9 NHL-Spiele beim Team zu lassen, um seinen Einstiegsvertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, weil er die gewisse Anzahl der Testspieler in der NHL nicht vollgekriegt hat. Das wäre eine Möglichkeit. Aber so richtig Platz ist gerade nicht. Also es wird schwer für ihn. Natürlich gibt es mal Schwankungen in der Saison. Aber wen willst du denn da rausnehmen? Oder gibt es noch einen Trade, so wie einen Strome? Dem brichst du natürlich die alte Rangers-Garde auseinander. Wenn das, oder vielleicht ist das gar nicht so auf dem Zettel, dass man jetzt mehrere Spieler zusammen hat, die auch schon zusammen bei den Rangers gespielt haben. Wir haben es in der letzten Folge auch schon einmal besprochen. Wenn das gar nicht so auf dem Schirm der Verantwortlichen ist, dann kannst du natürlich vorher wegtreten. Wenn das natürlich ein Kern ist, von erfahrenen Spielern, die jungen Spieler irgendwie mit anpacken muss und die schon halt auch einen tiefen, sehr tiefen Playoff-Run mit den Rangers geschafft haben, das wir irgendwie weitergeben wollen, so als Impuls, als Herz des Teams irgendwie, denn da was abzubrechen ist auch schwierig. Es ist keine gute Situation für Senneke. Ich bin echt gespannt, was sich da noch ergibt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir holen uns Picks für McTavish, aber was wollen wir? Wir wollen keine Picks mehr. Wir wollen das bestmögliche Team auf dem Eis haben. Und für Senneke noch aktuell kein Platz im Team ist, dann ist das leider so, auch als sehr, sehr hoher Pick. Aber so ist das im Hockey. Manchmal dauert das auch mal ein Jahr länger. Das ist auch okay. Schön ist es, dass wir so ein Prospect noch dahinter haben. Aber das wird hoffentlich im Camp auch die ein oder andere Antwort drauf geben. Dann ist natürlich noch die Frage, wie gehen wir ja insgesamt mit Neuzugängen um? Chris Kreider natürlich mit seiner Erfahrung kann alles Mögliche spielen. Der wird auf jeden Fall eine schöne Eiszeit bekommen. Und auch zwischen ja, Reihe 2, Reihe 3, denke ich mal, so seinen Platz finden. Wobei Reihe 3 bei uns auch eher für Scoring bekannt ist. Deswegen wird da Kreider auch gut reinpassen. Wird vielleicht mit Fatrano zusammenspielen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Das ist wieder diese Rangers-Connection. Wichtig wäre, oder interessant ist es auch bei Stürmer-Neuzugang Mikael Granlund. Der für 21 Millionen Dollar, also nicht, natürlich keine Ablöse, ist sein Vertrag, der keine Ablösen, wisst ihr, 21 Millionen Dollar unterschrieben hat. Der muss ja erste Reihe spielen. Also, oder die Reihe 2 hat so, auch so viele Eiszeit, also brauchst keinen Menschen, keinen Spieler so viel Geld zahlen, um ihn dann kaum auf dem Eis zu haben. Der wird eine sehr, sehr hohe Eis- oder relativ hohe Eiszeit haben. Und ich gehe davon aus, dass der in der ersten Reihe eingesetzt wird, kann, was gut ist, alle drei Stürmerpositionen spielen und war auch zuletzt in San Jose Center. Ja, wird interessant, weil wir haben viele Center so auf dem Roster oder die Center spielen können. Ich hätte ihn gern auf dem Flügel. Ich hätte ihn gern mit ja, Leo Carlsson als Center, ihn auf dem Flügel. Und Terry, also die drei hätte ich gern zusammen. Es könnte auch sein, dass das so kommt. Oder Carter-Gauthier rutscht noch rein auf den Flügel. Aber Carlsson, denke ich mal, erste Reihe und wird jetzt als Franchise-Player auch mehr und mehr in Erscheinung treten. Das waren so die Sachen, die hier beim Artikel der New York Times aufgefallen sind, beziehungsweise die da beschrieben worden sind. Ich fand das ganz interessant und spiegelt auch so ein bisschen dann meine Meinung wider. Und ja, ich bin einfach happy, dass es bald wieder losgeht. Was wir noch einmal sagen können oder besprechen können, wenn wir jetzt so ein bisschen nochmal über TV, wir kommen auch gleich nochmal zu NHL TV, wie das jetzt alles so aussieht, da gibt es auch neue Erkenntnisse. Aber lass uns jetzt noch einmal kurz drüber reden, was für einen Stellenwert unsere DAX denn so im nationalen TV haben. Und zwar die NHL jetzt auch die 25, 26 National Television Schedule announced. Und das wird nicht so lange dauern, bis wir das alles durchgelesen haben. Wir haben exakt 5 National TV Games. 11. November in Colorado, 3. Dezember zu Hause gegen Utah, 13. Januar zu Hause gegen Dallas, 1. Februar zu Hause gegen Vegas. Das ist das Spiel auf ESPN. Und dann am 3. Februar nochmal gegen auf TNT zu Hause gegen Seattle. Also die anderen auf TNT gegen Vegas auf ESPN könnt ihr auch auf der DAX Homepage nachlesen. Was bedeutet das für uns? Ja, sofern Sky da nichts überträgt, können wir das über NHL TV gucken. Wenn ihr NHL TV nicht habt und auch kein Sky, könnt ihr US TV Now. Das ist quasi so ein sowas wie, ja, wie kann man das vergleichen? Vielleicht sowas wie Join bei uns. Das kostet so um die 4 oder 5 Dollar. Und dann kann man auf jeden Fall so die Standardsender ESPN, TNT, kannst du einfach gucken. Das ist auch komplett legal. Das war alles neu. Ich habe das schon mal ein paar Mal ausprobiert. Das ist echt cool. Du kannst in 24 Stunden, also es kostet dann 4 oder 5 Dollar für 24 Stunden, kannst du alles Mögliche gucken. TNT, ESPN ist dabei. Und dann könnte man die Spiele da sehen, ne, wer da Bock drauf hat. Ne? So als kleinen Tipp am Rande. Und liebe Freunde, dann gucken wir uns dann natürlich nochmal der Zone kurz an. Und da ist es ja so, weil, wenn ihr das noch nicht mitgekriegt habt, der Zone hat mit der NHL eine Kooperation geschlossen, ähnlich wie mit dem NFL Game Pass, der auch bei der Zone läuft. Ich hoffe, bei NHL läuft das ein bisschen besser, also ein bisschen stabiler von Anfang an. Und jetzt sind auch die Preise announced worden. Wir haben einmal den Season Pass Ultimate, 134,99 pro Saison, und einmal den Season Pass 119,99 pro Saison. Du kannst alle Spiele denn sehen, inklusive alle Stanley Cup Playoffs. Sky müssen wir nochmal gucken, aber das hatte ich hier so am Rande mitgelesen, steht hier natürlich nicht, ist natürlich die Sky Blackouts, die natürlich hier wieder voll reinknallen. Da muss man immer ein bisschen gucken. Was ist der Unterschied zwischen Season Pass Ultimate? Du kannst auf 5 Geräte an 2 Standorten gleichzeitig streamen und hast ein Multiview. Du kannst bis zu 4 NHL-Spiele gleichzeitig gucken und kriegst einen 15-prozentigen Rabatt im NHL Europe Shop. Sonst Zusammenfassung und komplette Spielwiederholung. Das hast du im normalen Season Pass auch. Da kannst du auf 2 Geräten an 1 Standort streamen, aber hast diese Multiview nicht. Ich finde das in Ordnung, also für mich reicht der Season Pass für 119,99. Ist ein guter Preis, ich denke, das ist ja schon fair, wenn man so guckt, was sonst so der ganze Spaß kostet. Sonst müsst ihr selbst einmal gucken, es gibt das Ganze auch nur monatlich, 27,99 Ultimate und 22,99 im Monatsabo. Lohnt sich ja dann schon der Jahrespass. Ja, liebe Sportsfreunde, liebe Hockeyfreunde, das soll es denn für heute an dieser Stelle auch schon wieder gewesen sein. Ein kurzes Update zu unserem Lieblings-Eishockey-Team. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcast-Bude.